Was befindet sich häufig auf der obersten Spitze eines Kirchturms? Ein Kreuz, ja. Und dieses Kreuz ist häufig aus Metall. Warum? Okay, ein Grund, Witterungsbeständigkeit. Es ist häufig Teil eines Blitzableitersystems. Wisst ihr, was ein kritischer Mensch mal gesagt hat? Der Blitzableiter auf dem Kirchturm ist das denkbar größte Misstrauensvotum gegenüber dem lieben Gott. Wir haben keinen Turm hier auf unserem schlichten Gebäude und doch haben auch wir eine Gebäudeversicherung abgeschlossen gegen Schäden, die durch Unwetter verursacht werden könnten und andere Dinge. Warum schließen wir so eine Police überhaupt ab? Könnten wir das Geld nicht sparen? Haben wir kein Vertrauen an Gott? Brauchen wir sowas wirklich? Nun, wir verstehen längst, dass gewisse Dinge in dieser Welt passieren können, ohne eine direkte Strafe Gottes für uns zu sein. Unwetter, Katastrophen. Wir wissen alle, dass die Welt seit dem Sündenfall 1. Mose 3 nicht mehr rund läuft. Und manches, was passiert ist, auch dem Tun der Menschheit als Ganzes geschuldet und trifft dann doch im Einzelfall Personen, die nicht direkt etwas Falsches gemacht haben. Es ist also legitim und kein Mangel an Glaube, für solche Unglücksfälle auch finanzielle Vorsorge zu treffen oder physikalische Vorsorge, indem man eben Blitzableiter anbringt. Und dennoch weiß die Bibel, dass Gott auch direkt eingreift, wenn er etwas mit Nachdruck zeigen möchte. Plötzlich schwebt da doch ein gewisses Achtungszeichen im Raum. Mir kam die Stelle in 2. Mose 3 in den Sinn, als einem weggelaufenen Halbägypter namens Mose mitten in der Einöde aus einem brennenden Busch heraus gesagt wird: Komm nicht näher herzu. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Ich habe schon überlegt, ob ich heute vorne barfuß predigen soll. Aber das hättet ihr hinter dem Pult sowieso nicht gesehen. Es hätte Erkältungsrisiken mit sich gebracht. Meine Füße sind zwar gewaschen, aber ja, ich habe es doch nicht gemacht. Aber stellt euch das mal für einen Moment so vor. Ja. Zieh die Schuhe aus. Heiliges Land. Komm nicht näher. Befremden euch solche Stellen auch erstmal, wenn ihr sie lest. Nein, gut, das ist eine andere Kultur. Schuhwerk schützt vor dem Wüstenstaub und diesen schmutzigen Staub nimmt man natürlich nicht mit in die Gegenwart von jemandem, der abgesondert und rein ist, der eine besondere Absicht verfolgt. Wenn er, der heilige Gott, ein Gegenstand, eine Person oder sogar einen Ort als heilig bezeichnet. Abgesondert, rein, eine besondere Absicht. Wir wissen, wie die Geschichte mit Mose weiterging und welche große Rolle er spielte. Aber macht ihr manchmal Gedankenspiel, was wäre denn alternativ mit Mose passiert, wenn er sich dem brennenden Busch weiter genähert oder seine Schuhe nicht ausgezogen hätte? Was hätte denn passieren sollen? Wäre das wirklich schlimm gewesen? Gott hatte doch mit Mose viel vor, er brauchte ihn doch für seine Pläne, oder? Außerdem ist Gott gnädig und barmherzig und voller Liebe. Alternativen durchzudenken kann spannend sein, aber manche denken ja sogar, dass es neben unserer Welt unzählige Parallelwelten gibt. Vielleicht lebt dort ein Zwilling von mir, der ein ganz anderes Leben führt. Und vielleicht gab es dort einen Mose, der in seiner Neugier weiterging als der Mose, den wir kennen. Was ist dann in dieser Welt mit ihm passiert? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selber bin nicht gut im Spekulieren. Alles, was ich weiß, ist, dass es diese Welt hier gibt, dass Mose kein Experiment wagte und Gottes Anweisungen befolgte, dass er die Gnade und die Güte Gottes bekennen konnte und gleichzeitig voller Ehrfurcht vor ihm auf seinem Angesicht liegen konnte. Könnt ihr euch 2. Mose 34 notieren, das ist eine sehr imposante Stelle. Ich weiß auch, dass Gott mit seiner Heiligkeit denjenigen helfen will, die sich oft selber nicht helfen können. Im Psalm 68, Verse 6 und 7 steht: Er ist ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen, Gott, der an seinem Heiligtum wohnt, ein Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt, Gefangenen Sicherheit bringt, nur Widerspenstige bewohnen dürres Land. Alles, was ich weiß, ist, dass andere Persönlichkeiten in ähnlichen Situationen weitaus sorgloser vorgingen und dafür teuer bezahlt haben. Die Priester Adab und Nabihu präsentierten Gott ein Feueropfer, das nicht autorisiert war. In 3. Mose 10 steht, dass er ihnen nicht geboten hatte. Ein Mann namens Ussa hat die Bundeslade berührt, die entgegen den Vorschriften auf einem Karren transportiert wurde, anstatt getragen zu werden. 2. Samuel Kapitel 6 steht das. Was wäre denn alternativ aus diesen Männern geworden, wenn sie ein klein wenig mehr aufgepasst und im Vorfeld besser geplant hätten? Auch diese Spekulation bleibt reine Theorie, denn in dieser Welt war ihr Schicksal nunmehr besiegelt. Und dort, wo man die Heiligkeit Gottes nicht beachtete, blieben auch andere Menschen auf der Strecke. Waisen und Witwen, die Verlierer der damaligen Gesellschaft, zu deren Anwalt sich Gott in seiner Heiligkeit erklärt hatte. Von der wohl prominentesten Witwe wird uns im Markus- und im Lukas-Evangelium berichtet. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass dem Bericht über die Abgabe ihrer 2 Schärflein unmittelbar die Ankündigung folgt, den Tempel zu zerstören. Ein Gebäude, was sowieso Gottes Gegenwart nur unvollkommen darstellen konnte. Solche bedrohlichen Berichte erschrecken uns, oder? Aber vieles von dem ist ja zum Glück längst vorbei, ist Geschichte. Wie froh müssen wir eigentlich sein, dass wir unter dem neuen Bund leben. Dort geht es um die Liebe Jesu, sein Opfer, seinen Sieg über den Tod, unendlich große Vergebung, Gnade und Hoffnung. Jesus ist gewissermaßen der neue Tempel und die Gemeinde als sein Leib kommt mit ihren vielen Bausteinen an allen Orten zusammen. Wir lesen auch im Hebräerbrief von einem bemerkenswerten Kontrast zwischen dem alten und dem neuen Bund. In Kapitel 12, Vers 18 lese ich Folgendes. Nun habt ihr Gott nicht so erfahren wie die Israeliten damals am Berg Sinai. Sie kamen zu einem Berg, den man berühren konnte, auf dem ein Feuer loderte und der in dunkle Wolken gehüllt war. Es herrschte Finsternis und es tobte ein Sturm. Es dröhnte wie eine riesige Posaune und dann erschallte eine so gewaltige Stimme, dass sie dringend darum baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Sie wichen zurück, als Gott anordnete, wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Das ganze Geschehen war so furchterregend, dass selbst Mose sagte, ich zittere vor Angst. Ihr dagegen seid zum Berg Zion, unserer Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter von allen und zu den Gerechten, die schon am Ziel sind, denn ihr Geist ist bei Gott. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes und zu dem Reinigungsblut, das besser redet, das viel besser redet als das Blut Abels. Wenn man nach einem Begriffspaar suchen würde, was diese Worte zusammenfasst, dann vielleicht Distanz und Angst im Kontrast zu Nähe und Festfeier. Ja, Gott lädt uns ein zu einem Fest, lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Das steht nicht in der Bibel, aber es steht in einem bekannten Lied, was wir kennen und auch manchmal singen. Und dieses Lied ist passend, denn Jesus redet oft von einer Festfeier oder einer Hochzeitsfeier. Aber wenn er diese Geschichten bringt, bemerken wir auch dort ein gewisses Achtungszeichen, was in der Luft hängt. Denn auch im Neuen Bund hat Gott nicht aufgehört, ein heiliger Gott zu sein. Er ist erzürnt, wenn seine Einladung verschmäht wird. Er lädt dann andere ein. Er ist entrüstet, wenn er unter den geladenen Gästen jemanden ohne passendes Gewand sieht, obwohl jedem Gast ein solches Gewand zur Verfügung gestellt war. Er lässt die Türen verschließen und zu spät kommende müssen draußen bleiben. Und auch dieses Bild von der herrlichen Festversammlung in Hebräer 12 geht weiter mit Worten, hinter die man erneut ein Achtungszeichen setzen kann. Lesen wir etwas weiter ab Vers 25. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht, gemeint ist Jesus. Schon die Israeliten entkamen ihrer Strafe nicht, als sie den abwiesen, der von einem Ort auf der Erde zu ihnen sprach. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel her zu uns spricht. Damals erschütterte seine Stimme die Erde. Jetzt aber hat er die Zusage gegeben, noch einmal werde ich alles erschüttern. Nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Und die Worte noch einmal zeigen, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt umgewandelt werden soll. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und heiliger Scheu. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, der heilige Gott dient seinen Leuten durch seinen Sohn. Und doch hört er zu keinem Zeitpunkt auf, ehrfurchtgebietend und heilig zu sein. Ich denke auch manchmal, hat Jesus auf irgendetwas Besonderes angespielt, als seine Jünger barfuß vor ihm saßen und er ihnen die Füße wusch. Wir wissen, einer von ihnen hat sogar protestiert, ne? Doch Jesus sagte zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Hören wir dem gut zu, der vom Himmel her zu uns redet. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, ist er in unserer Mitte. Ganz oft finden wir den Begriff Kyrios, zu Deutsch Herr, im Neuen Testament. Wenn wir zu diesem Kyrios gehören, dann färbt seine Heiligkeit auch auf uns ab. Was ihm gehört, das will er reinhalten. Das ist abgesondert. Das ist für einen speziellen Zweck auserwählt. Und es gibt noch ein anderes, viel spezielleres Wort, Kyriakos, welches so viel bedeutet wie zum Herrn gehörig. Und dieses Wort ist deswegen interessant, weil daraus schließlich das Wort Kirche wurde. Kyriakos, Kirche. Man ahnt, ne? Es braucht nicht viel, um die Wortverwandtschaft zu sehen. Im Neuen Testament gibt es vieles, was dem Kyrios, dem Herrn gehört und ihm gebührt und geweiht ist. Aber wusstet ihr, dass im Neuen Testament nur zwei Dinge benannt werden, die Kyriakos sind, also in ganz besonderer Weise dem Herrn gehörig? Es werden nur zwei Dinge genannt. Es gibt die Formulierung Kyriake Hemera, das ist der Tag des Herrn. Und es gibt die Formulierung Kyriakon Depnon, und das ist das Mahl des Herrn. Der Tag des Herrn und das Mahl des Herrn. Zufall oder nicht? Liegt es dann nicht nahe, dass beides eng zusammengehört und dem Herrn wichtig ist? Der erste Tag der Woche, der Tag des Herrn, das ist kein christlicher Ruhetag. Im Gegenteil. An diesem Tag war es aus mit der Ruhe. Der Stein vor der Grabesgruft von Jesus wurde weggerollt und Jesus kam zurück von den Toten. Und eine sture Gruppe von treuen Gläubigen glaubt bis heute, dass dies Anlass genug ist, alles stehen und liegen zu lassen und sich an diesem Tag zu versammeln, rund um den Tisch des Herrn, zu dem Mahl des Herrn. Ein reisender Missionar hat sogar einst seine Reise für fast eine Woche unterbrochen, um mit den Geschwistern vor Ort das Mahl des Herrn am Tag des Herrn zu feiern. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Und es liegt, wie bei einem heiligen Gott nicht anders zu erwarten, auch hier ein gewisses Achtungszeichen in der Luft. Ausgerechnet das Durcheinander der Gemeinde in Korinth liefert uns Einblicke, wie Gott sich eine Versammlung vorstellt, mit dem Mahl des Herrn in ihrem Kern. Sven hat vorhin für uns aus Kapitel 11 gelesen, dort kommen wir hin, aber ich möchte zunächst nochmal einige Worte aus Kapitel 10 aufgreifen. Dort sagt Paulus in Kapitel 10, Vers 15, ich rede mit Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Wir sehen einmal mehr, dass das Neue Testament nicht wie ein Gesetzbuch geschrieben ist. Es richtet sich, wie früher schon erwähnt, an mündige Kinder Gottes. Und dort, wo sich einige für besonders aufgeklärt halten, mischt sich in die Worte des Paulus, wie mir scheint, auch noch ein wenig Ironie. Und dann sagt er, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist da nicht Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir sind alle des einen Brotes teilhaftig. Warum muss der Paulus das so betonen? Wenn der Leib Christi, die Gemeinde, zusammenkommt und diese besondere Mahlzeit im Gedenken an Jesus miteinander teilt, geht es um etwas Heiliges, etwas Ausschließliches. Die Korinther hatten das vergessen. Verse 21 und 22 lesen wir: Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tische des Herrn teilhaben und am Tische der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir stärker als er? Gott hat nicht aufgehört, heilig zu sein. Und er duldet nicht, dass Menschen, die zu ihm gehören, sich verkaufen und weltanschaulich beliebig werden. Wenn Gottesdienst vor allem auch eine Alltagshandlung ist oder bis in den Alltag hineinreicht, dann müssen wir uns immer wieder fragen, ob unser Dienst wirklich unserem Gott dient oder jemand anders. Und an dieser Stelle hätte ich beim Lesen nochmals ein verschärftes Verbot erwartet. Umso überraschender formuliert Paulus Folgendes, Verse 23 und 24. Alles ist uns erlaubt. Ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt. Ja, aber nicht alles baut auf. Ihr sollt nicht euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen. Hier sehen wir einmal mehr, worum es unserem heiligen Gott geht. Er gibt uns nicht einfach irgendwelche Ge- und Verbote. Er erwartet, dass wir grundlegende Prinzipien verstehen. Wir sollen uns fragen, bringt uns eine gewisse Praxis weiter? Bringt sie uns und andere geistlich weiter oder nicht? Wir sollen uns fragen, ob ein bestimmtes Vorgehen die christliche Einheit fördert oder ob sie eher den Wettbewerbsgeist fördert. Wir sollen uns fragen, ist mein Tun ich bezogen oder hat es das Heil und Wohlergehen der anderen im Blick? Essen oder nicht essen, ist es mehr als das. Die Betrachtung, die dann folgt, na, ob man bestimmtes Fleisch essen darf, was in Korinth verkauft wurde, ist ganz klar situationsbezogen. Und am Ende von Kapitel 10 schreibt Paulus: Ich versuche, in allen Dingen auf alle Rücksicht zu nehmen. Dabei suche ich nicht meinen eigenen Vorteil, sondern den Vorteil aller, damit sie gerettet werden. Und nachdem der Apostel noch ein weiteres Thema dazwischen geschoben hat, kommt er ab der Mitte von Kapitel 11 nochmal auf die Zustände beim Korinther Herrenmahl zurück. Da war eben keine Einheit zu sehen. Da hat man nicht auf den anderen geachtet. Die Gemeinde war in Grüppchen gespalten. Jede Gruppe oder Clique hat ihr eigenes Ding vorangetrieben. Ich lese mal noch die Verse 20 bis 22 aus der Übersetzung von Bengel. Wenn ihr nun miteinander zusammenkommt, so kann man das Herrenabendmahl nicht essen. Denn ein jeglicher nimmt sein eigenes Abendmahl vorher bei dem Essen und der eine ist hungrig, der andere trinkt sich voll. Habt ihr denn keine Häuser zum Essen und Trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die so nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch hierbei loben? Ich lobe euch nicht. Und es gab auch in Korinth Menschen, die fielen gewissermaßen durch soziale Raster jener Gemeinde. Sie waren zwar im Raum mit anwesend, aber sie wurden ignoriert. Sie bekamen nicht vermittelt, dass sie wichtig waren und auch dazugehörten. Und wenn Gott immer noch heilig ist, dann wird ihm gerade das nicht egal sein. Denn er liebt gerade auch die, welche es schwer haben, weil sie nicht beachtet oder gar verachtet werden. Paulus wiederholt dann an dieser Stelle die bekannten Einsetzungsworte des Herrn Jesus, die wir auch aus den Evangelien kennen, die wir schon oft gehört und auch gelesen haben. Aber hier sind die Worte Überleitung zu einer Warnung, die allen zumindest den Hauch von Gänsehaut geben sollte. Verse 27 bis 29. Wer darum in unwürdiger Weise vom Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Wer ist würdig. Wir wissen es aus der Schrift und seit einiger Zeit gibt es auch ein Lied, wo diese Worte im Zentrum stehen. Wer ist würdig? Es spielt auf eine Szene in der Offenbarung an. Wir wissen nur, das Lamm Gottes selber ist würdig. Niemand sonst. Niemand ist eigentlich würdig. Aber davon hat Paulus auch hier nicht geredet. Er redet nicht vom unwürdig sein, sondern er redet von einem unwürdigen Tun. Das Wort unwürdig ist hier kein Adjektiv, sondern ein Adverb. Es beschreibt, wie die Korinther handelten. Das war eine unwürdige Weise. Vergessen wir nie, es geht um den Leib des Herrn. Und er versteckt sich nicht in dem Brot selbst. Der Leib ist versammelt und alle nehmen gemeinsam daran teil. Das muss sichtbar werden. Und dort, wo es nicht sichtbar wird, wie in Korinth, sind die Konsequenzen gravierend. Vers 30. Aus diesem Grund sind ja so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Haut euch dieser Vers auch um? Und ich habe mal geguckt und viele Kommentatoren sind der Überzeugung, dass Paulus das wörtlich meint. Ist keine Symbolik drin. Vielleicht fragst du dich, was mit denen genau passiert ist. Wurde der eine oder andere Korinther vom Blitz getroffen? Jedenfalls, ich weiß nicht, rechnen wir offenbar nicht damit, von Gott derart direkt getroffen zu werden, oder? Und ein Kommentator, Albert Barnes, schreibt aber auch, es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die unsachgemäße Durchführung des Abendmahls des Herrn mit dem Ausdruck des Missfallens Gottes und mit einem geistlichen Übel für die Seele einhergehen wird. Und Barnes nennt dann mögliche Formen dieses Übels: Verhärtung des Herzens, vermehrte Kälte und Totheit im Dienste Gottes. Und er warnt, ich zitiere erneut, wenn die Verordnungen des Evangeliums nicht das Mittel sind, um uns besser zu machen, dann sind sie das Mittel, um uns schlechter zu machen. Wow. Aber zum Glück endet Paulus nicht mit dieser Warnung. Er sieht manches Gericht Gottes als Warnung, als eine Erziehungsmaßnahme, um Besserung zu bewirken. Und er glaubt, dass die Korinther das besser machen können. Und Gott sei Dank, es gibt ja auch noch einen zweiten Korintherbrief, wo schon vieles offenbar besser geworden war. Ich selber bin froh, zu einer Ortsgemeinde zu gehören, wo wir in Einheit zusammenkommen und die Erlösung feiern, wo Einkommen, Familienstand und Herkunft keine Rolle spielen, weil wir uns alle mit Christus reich beschenkt wissen, weil wir zu seiner Familie gehören und in der einen Taufe mit ihm selbst begleitet wurden. Ich weiß aber auch, dass die Errungenschaften der Vergangenheit nicht automatisch erhalten bleiben. Deshalb lasst uns immer wieder darüber nachdenken, gerade wenn ein heiliger Tisch vor uns gedeckt ist, dass er für uns alle gedeckt ist, dass dieser Tisch auch eine Mahnung ist, mit heiligen Dingen und Menschen achtsam umzugehen. Und dieser Gott wird uns immer wieder einladen. Uns einladen, von ihm zu essen und zu trinken, von ihm zu kosten. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir, dass du in deiner Heiligkeit doch auch nahbar bist, dass wir in deiner Nähe sein dürfen. Und hilf uns aber nie zu vergessen, dass es Dinge gibt, die nicht einfach alltäglich sind, sondern wo wir uns bewusst sein sollen, dass jetzt etwas Besonderes geschieht, dass wir vor dir sind. Bitte hilf, dass deine Gemeinde nie das Bewusstsein für den Begriff heilig verliert, sondern dass wir das, was wir tun, dir tun, um dir Ehre zu geben. Und hilf, dass die Botschaft weiter erschallen kann und noch viel mehr Leute sich dir nähern, dass sie sich trauen, weil du sie einlädst. Vater, es ist etwas Ehrfurchtgebietendes, in deiner Nähe zu sein. Und gleichzeitig wissen wir, dass du uns in deiner Nähe auch haben willst. Hilf, dass wir dieses Privileg nie als etwas Selbstverständliches ansehen, sondern dass wir es umso mehr zu schätzen wissen. Und dass wir auch alle zu schätzen wissen, die gemeinsam an dem Tisch sitzen. Wir loben dich und preisen dich durch Jesus. Amen.